Heute ist Leni Bold bei Busenfreundin zu Gast. Leni kennen die meisten vermutlich aus der Netflix-Sendung Queer Eye Germany, in der 5 queere ExpertInnen Personen in Alltagsfragen beraten, wie beispielsweise Mode, Lifestyle, mentale Gesundheit etc. In Folge 195 war im Übrigen Alyosha Mutadi zu Gast, der auch Teil der sogenannten Fabulous Five von Queer Eye Germany war. Leni ist non-binär und als Work-Life-Expertin mit am Start. Ich spreche heute mit ihr über mentale Gesundheit und warum das Thema insbesondere bei queeren Personen eine Relevanz hat. Leni war mir aus Mallorca virtuell zugeschaltet, aber ihre Ruhe ist sofort auf mich übergeschwappt. Für mich war das Gespräch mit ihr sehr inspirierend und hat mir nochmal gezeigt, es fehlt an Flinter-Repräsentanz in der deutschen Medienwelt. Aber hört selbst. Viel Spaß bei der neuen Folge Busenfreundin.
Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Love is love.
Leni, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Ricarda.
Sehr, sehr gerne. Wir haben, als wir noch nicht on air waren, haben wir darüber gesprochen, dass du auf Mallorca lebst. Ich finde es großartig. Ich finde es total schön, wenn man da wohnt, wo Palmen sind und wo ein Meer ist. Das ist mein Life Goal eigentlich.
Ja, und ganz ehrlich, ich hatte irgendwie für viele Jahre auch so diesen negativen Glaubenssatz, dass ich mir das selber nicht erlauben darf, hier zu leben. Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe ich.
Und ich habe immer gesagt, du musst mindestens 30 werden, du musst eine Karriere gehabt haben oder machen und dann darfst du den Schritt gehen und ans Meer ziehen. Und dann war ich irgendwann so, ehrlich gesagt, für wen denn? Ich kann doch auch einfach jetzt nach Mallorca ziehen und dann habe ich das einfach gemacht.
Das ist mit vielen Dingen so eigentlich, ne? Dass man sagt, ja, wenn ich mal mehr Geld habe oder wenn ich mal älter bin oder wenn ich Kinder habe und viele Dinge, die man irgendwie so vorhat, zum Beispiel ist das auch wirklich ein Lebensziel von mir, ein Haus am Meer. Gut, ist eine andere Sache, was den finanziellen Aspekt angeht, klar, aber irgendwie ist es ja schon schade, dass man es so lang aufzieht oder so weit aufschiebt, bis es nicht mehr geht und dann ist man irgendwie alt und gebrechlich und kann es gar nicht mehr so genießen. Das ist eigentlich total bescheuert.
Ja, oder? Voll. Genauso auch mit Reisen. Also man schiebt ja ganz oft irgendwie die tollen Reisen, die Weltreisen sozusagen, schiebt man so ein bisschen vor sich her und am Ende macht man sie gar nicht. Oder auf einmal gibt es eine Krankheit oder dein Fuß ist gebrochen und du kannst nicht ins Flugzeug steigen. Du weißt das ja alles nicht. Deswegen das Stichwort ist, glaube ich, auch so ein bisschen im Moment leben und versuchen auch den Moment zu genießen und nicht immer in diesem Hamsterrad auf Dinge hinzuarbeiten, die dann vielleicht niemals eintreten werden.
Aber dieses Mindset, das hattest du ja wahrscheinlich auch noch nicht immer. Das hast du dir ja auch wahrscheinlich erarbeiten müssen oder das hast du auch irgendwie entwickelt. Ich kenne deine Person von Queer Eye Germany. Ich habe es auch geschaut. Ich war sehr begeistert von der Sendung. Danke. Du hattest den Part der Person, die Work-Life-Balance an die Leute herangetragen hat, möchte ich fast sagen. Also repräsentativ für dieses Thema steht. Gab es einen speziellen Anlass, dass du gesagt hast, das ist mein Thema, darauf möchte ich mich spezialisieren? Wie war das?
Ja, tatsächlich ist es eine eher traurige Geschichte. Also ich habe die letzten 10 Jahre in Berlin gelebt und bin da in so ein Burnout reingeschlittert. Und wenn ich heute darauf zurückschaue, glaube ich sogar, dass dieses Burnout auch sehr viel mit meiner Queerness zu tun hat. Mhm. Weil, ich weiß nicht, ob du es auch kennst, aber so, wenn man im Teenageralter und als Kind immer so viel Diskriminierung erfährt und auch so heruntergebuttert wird und auch in der Medienwelt hat man in der Vergangenheit ja früher immer über queere Menschen hat man sich immer nur lustig gemacht. Und ich glaube, dann war später dieser innere Wunsch so krass, dass ich es allen Leuten zeigen möchte, dass ich Karriere machen kann, dass ich was kann. Und da bin ich so ein bisschen drüber gewesen und dann leider in dieses Burnout geschlittert. Und der Schritt daraus war tatsächlich auch die Auswanderung nach Mallorca. Und hier sozusagen mich neu zu erfinden, neu zu entdecken, Wege zu finden, wie ich mein Arbeitsleben so gestalten kann, dass es mir auch wieder gut tut. Und diese Learnings, die ich so mitgenommen habe, die gebe ich jetzt anderen Menschen mit auf den Weg.
Ich kann es so in allen Punkten nachvollziehen. Es geht mir ähnlich. Ich habe da auch schon mehrfach hier bei Busenfreundin drüber gesprochen, dass ich auch das Bedürfnis hatte, zu gefallen, weil man von vielen Menschen nicht als das akzeptiert wurde, dass man war, oder als die Person akzeptiert wurde, die man war oder ist. Mhm. Und irgendwie hat sich das dann so internalisiert oder rauskristallisiert, dass man angefangen hat, viel mehr zu tun, also viel mehr zu wollen, dass andere einen lieben für das, was man ist. Und ich habe das ähnlich, ich hatte vor meinem Urlaub, den ich jetzt vor ein paar Wochen mit ein paar Freunden gemacht habe, diesen Punkt, an dem ich wirklich nicht mehr konnte. Ich würde sagen, ich war auch kurz vor einem Burnout. Ich hatte versucht, eine E-Mail zu schreiben und bin einfach habe einfach geweint. Eine Stunde durchgeweint. Und bin so rausgezoomt und habe mich selbst gesehen, habe gesagt, was ist los mit dir? Du kriegst nicht mehr die kleinsten Dinge hin. So, und ich glaube auch, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, dass das oft bei queeren Menschen ist, dass sie sich dann in so ein Hamsterrad begeben, um immer gefallen zu wollen. Und das ist so krass. Und psychische Erkrankungen entstehen ja auch dadurch, ne, zu gefallen und viel, viel mehr zu machen. Ja. Erstmal, wie hast du gemerkt, dass es ein Burnout ist? Weil das ist ja etwas, was auch total unterschiedlich aussehen kann.
Ja, tatsächlich bin ich zu ganz vielen verschiedenen ÄrztInnen gerannt, weil ich, bei mir ging das mit körperlichen Symptomen tatsächlich los. Also ich hatte Atembeschwerden. Das ist total krass. Immer wenn ich drüber rede, kommt das auch wieder so hoch. Ja. Das fällt mir manchmal gar nicht so schwer, gar nicht so leicht. Ich hatte körperliche Probleme, ich hatte Schlafstörungen, ich bin nachts schweißgebadet wach geworden und zittrige Hände, so ein Taubheitsgefühl. Und ich bin, wie gesagt, dann zu ÄrztInnen gegangen, habe versucht, eine Lösung zu finden, sozusagen die Pille, die mich wieder heilt. Und bei diesen ganzen Untersuchungen ist nichts rausgekommen. Alles war okay. Ich war gesundheitlich sozusagen klinisch fit. Und dann hat es irgendwann Klick gemacht und ich habe verstanden, okay, das ist ein Burnout. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen so, dass wir uns das erstmal nicht eingestehen wollen. Gerade in jungen Jahren, ja, weil Burnout, das war für mich etwas, das kriegt vielleicht einen Top-Manager in den Mid-40ern so, der seit, weiß ich nicht, 20 Jahren arbeitet, aber doch nicht ich, die jetzt erst seit ein paar Jahren überhaupt in der Arbeitswelt sozusagen unterwegs ist. Aber das kann wirklich jeden treffen. Das möchte ich auch nochmal an die Menschen, die jetzt gerade zuhören, sagen. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Und so habe ich das herausgefunden.
Ich hatte eine Gürtelrose letztes Jahr und habe das so gegoogelt, weil ich habe gedacht, was juckt das denn hier so, ne? Ja. Und dann ging ich zum Arzt und der ist eine Gürtelrose. Und dann habe ich das gegoogelt und dann stand da, ja, so ab 60 kriegt man das oder wenn man Stress hat. Und da dachte ich, okay, das ist jetzt sind jetzt Signale meines Körpers, die ich jetzt hören muss. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, ich muss Pausen machen. Ich muss mir auferlegen, mich zwingen zu sagen, nein, du machst heute nichts. Mhm. Und da seitdem geht's, dass ich mich zwinge zu sagen, es ist nicht schlimm, wenn du nichts tust. Es ist auch okay, es ist einfach in Ordnung, wenn du auch einfach mal einen ganzen Tag auf der Couch liegst. Und das konnte ich vorher überhaupt nicht. Ja. Das fällt mir nach wie vor schwer.
Ja, ich bin auch so. Und ich glaube, dass wir dann auch so Charaktere sind, die halt schnell in so einen Burnout schlittern können, weil wir immer aktiv sein wollen, weil wir immer was machen wollen, weil es uns auch erfüllt auf der anderen Seite. Ne? Uns macht ja auch Spaß mittlerweile.
Total.
Also damals hat mich nicht alles erfüllt, aber deswegen ist es aber auch trotzdem wichtig, diese Pausen zu machen. Und ich kann da auch so einen kleinen Tipp mit an die Hand geben für die Leute, die das auch nicht so gut können. Man macht ja ganz oft Kalenderplanung für jobbedingte Dinge, ne? Termin hier, guck mal, Podcast-Interview mit dir habe ich mir auch schön eingetragen mit dem Link zu unserem Call. Aber eben auch sich einfach die Privatzeiten einzutragen, die Me-Time in den Kalender eintragen mit Erinnerung.
Und guter Hinweis.
Und dann hast du das, dann kriegst du diese Benachrichtigung auf dem Handy und weißt du, guck mal, die Zeit habe ich jetzt eigentlich für mich eingeplant, dann sollte ich das auch so einhalten.
Ja, Ja, ich habe mir TikTok und Instagram-Sperren habe ich mir jetzt eingerichtet.
Auch gut.
Die ich ganz hervorragend immer wegklicke. Habe ich auch gemerkt, dass ich mich da selber auch absolut betuppe an dem Punkt. Aber ich habe gedacht, nee, ich muss mich mit anderen Dingen befassen, weil ich glaube, ich bin manchmal überfordert von dem ganzen Content-Fluss, den es so gibt. Und mein Gehirn schaltet irgendwie nie ab wirklich. Und ich dachte mir, das ist jetzt eine Sache, die ich als Tipp weitergeben kann. Ich habe angefangen zu jonglieren oder angefangen zu lernen, wie man jongliert. Und das ist sowas anderes zu TikTok und Co., dass es einen wirklich entschleunigt. Oder dass es irgendwie einem das Gefühl gibt, okay, ich mache hier was ganz anderes. Und es ist so plain und es ist so einfach.
Ja.
Also es ist nicht einfach zu können, zu lernen, sondern es ist einfach so, es sind drei Bälle, Punkt. Und das hilft mir total, aber es ist auch immer unterschiedlich, ne? Das ist, dann irgendwie in der Ruhe
finden. Ja, wahrscheinlich kommst du dann dadurch auch so in den Flow-Zustand.
Was ist der Flow-Zustand? Wie würdest du den definieren?
Ich würde sagen, Flow-Zustand ist ein Zustand, in dem die Dinge einfach passieren, ohne dass man dass man überhaupt Anstrengung dafür aufwenden muss. Das ist etwas, was aus deinem Innen heraus einfach geschieht, was du zulässt.
Voll. Ja, und den zu erreichen, das ist die Kunst. Man muss aber auch dazu sagen, du warst mit 15 Jahren die jüngste Modedesignerin Deutschlands und du hast da auch schon dein eigenes Modelabel gegründet. Da denke ich mir, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, mit 15, da habe ich gerade mal irgendwie meine Blümchenposter aufgehangen und keine Ahnung und habe irgendwie Chupa Chups Sticker gesammelt, was es da so gab und habe irgendwie Leuchtjojos gespielt und du hast einfach ein Modelabel gegründet. Aus welcher Motivation ist das denn heraus passiert?
Jetzt verstehst du auch, warum ich mit Anfang 20 schon das Burnout
hatte. Ja, das habe ich nur beim Lesen bekommen, schon.
Ja, wo kam die Motivation her?
15.
Ich glaube auch da wieder so ein bisschen der Zusammenhang mit meiner Queerness. Du musst dir vorstellen, ich bin in einem sehr kleinen Ort groß geworden, sehr konservativ. Und ich habe da echt viel Scheiße mitgemacht, ne? Also der ganze Schulhof gefühlt hat mich da gehasst, einfach nur aufgrund meiner Existenz. Ich war keine laute Person oder so, ich war sogar recht introvertiert. Und die Modewelt war für mich so ein Ausweg. Ich habe so gemerkt, ich bin dann tatsächlich auch schon so mit 16 das erste Mal zur Berliner Fashion Week und habe auch gesehen, wie die Welt woanders aussehen kann, ja, wo queere Menschen akzeptiert werden. Und die Modewelt ist ja eine der Welten, wo queere Leute schon seit so vielen Jahrzehnten arbeiten und auch akzeptiert werden. Und das war, glaube ich, unterschwellig so ein Ausweg aus meiner Situation dort. Und natürlich war ich auch fasziniert von der Mode an sich. Ich habe es auch studiert dann später.
Ich finde das total beeindruckend, weil ich in ganz vielen Dingen so eine Parallele zu mir sehe. Weil ich habe zum Beispiel, ich wurde wegen meiner Nase damals in der Schule gemobbt. Ne? Ich habe so relativ schmale Nasenlöcher und dann hat man mich immer Miss Piggy genannt oder hat gegrunzt, wenn ich aufgezeigt habe. Ja.
Krass.
Kinder können grausam sein. Und ich habe mich dann immer weiter zurückgezogen und habe dann irgendwann gemerkt, okay, Humor ist mein Kanal. Und das ist meine Mauer. Und habe dann angefangen, irgendwie lustig in der Schulklasse zu sein, so Klassenclown zu sein. Habe ich so da meine Erfüllung drin gefunden. Und da dachte ich gerade, dass wenn man so Probleme mit sich hat, mit seiner Identität hat oder mit seiner sexuellen Orientierung, dass man irgendeinen Kanal braucht, der einem so einen Halt gibt. Und das ist ja bei dir mehr oder weniger die Fashion gewesen. Mhm. Bei mir ist es Humor oder Unterhaltung. Ich habe das immer geliebt. Weil ich irgendwie wusste, man akzeptiert mich, wenn ich eine andere Rolle einnehme oder wie auch immer. Es kam gerade so vor meinem geistigen Auge wieder zurück.
Ja, krass. Ich glaube, dass ganz viele damit irgendwie strugglen, gerade so in Teenagerjahren, wo man selber noch auf so einer krassen Selbstfindungsphase ist und ja noch gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Ich weiß noch, mich hat mal ich glaube, ich war 11, da hat mich jemand auf dem Schulhof gefragt, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Und ich habe mich über Identität noch überhaupt gar nicht, ich habe mir überhaupt gar keine Fragen gestellt, ich war einfach ich so.
Ja, aber damals gab es, darf ich dich fragen, als was du dich definierst?
Ja, als nicht-binäre Person, verwende die Pronomen sie, ihre im Deutschen.
Okay, das heißt, dieser Begriff oder die Begrifflichkeit non-binär, also zumindest war die in meiner Zeit nicht geläufig, ich schätze mal bei dir auch nicht so wirklich.
Nee, gar nicht.
Wie kann man dann, wie schlimm ist es für jemanden nicht zu wissen, was das ist? was man fühlt.
Ja, ich glaube auch, das hat mich auch viele Jahre begleitet. Ich habe auch eine Therapie tatsächlich gemacht, wegen dieser Identitätssuche, weil ich keine Begrifflichkeit für mich hatte. Ich habe keinen Begriff gefunden, der zu mir passt. Ich dachte, okay, ich mache diese, ich sag mal, klassische Transition von Mann zu Frau. Und ich habe aber in der Therapie gemerkt, dass mich sozusagen dieses andere Stereotyp auch unglücklich machen würde. Ich bin relativ frei. Ich glaube, ich bin ein ziemlicher Freigeist so von dem Wesen, das ich bin. Und glücklicherweise gibt es jetzt hier und da Begrifflichkeiten, die das besser erklären. Und non-binär ist einer davon.
Und dann gab es irgendwann diese Begrifflichkeit. Und dann hast du die direkt gefühlt oder gesagt, yes, das ist der Begriff, der auf mich zutrifft?
Ja, schon. Ich hab mich sehr darüber gefreut, über die Entwicklung. Ja. Auch in der Medienlandschaft, dass es immer mehr nicht-binäre Menschen gibt, die irgendwie im Fernsehen und bei YouTube und TikTok etc. stattfinden. Das ist so, so wichtig, dass Leute verstehen, dass es uns auch gibt und uns auch schon immer gab. Und dass es auch kein Trend ist, weil das höre ich auch immer wieder. Oh, das ist nur ein Trend, aber das nehmen die Leute nur so wahr, weil sie uns vorher nie gesehen haben, weil wir strukturell unsichtbar gemacht wurden.
Ja, ich habe letztens lustigerweise, waren meine Eltern hier bei mir zu Hause und dann haben wir über eine Freundin von mir gesprochen, die auch die Pronomen sie, ihr benutzt und auch non-binär ist. Und da musste ich meinem Papa das erklären und der hatte eine ähnliche Argumentation, wie du gerade gesagt hast, dass es das ja eigentlich nicht gibt und das meint er nicht böse. Der hat das einfach noch nie gehört. Und ich dachte mir in dem Moment so, boah, Papa, du musst eigentlich mal mit einer non-binären Person reden darüber. Weil ich glaube, manchmal ist es so, also der ist überhaupt nicht böse, was das angeht. Der hat irgendwie so ein Weltbild und so ist das halt immer gewesen, ne? Und ich denke mir so, das wäre doch mal was, dass man Menschen, die das nicht verstehen, mal an einen Tisch bringt und dann sagt, dann gibt es wie so einen Workshop. Dann ist da eine non-binäre Person, eine lesbische, dann ist da ein schwuler Mann. Und dann erklärt man diesen Leuten das ganz in Ruhe. Weil manchmal denke ich mir so, selbst Artikel, die mein Vater liest, versteht er dann nicht. Ich glaube, es geht wirklich face-to-face am besten.
Ja, glaube ich auch. Und um das vielleicht auch nochmal den Zuhörenden nochmal zu verdeutlichen, die das vielleicht auch nicht so verstehen. Klar, es gibt nur zwei primäre Geschlechtsmerkmale, die kann man jetzt irgendwie nicht wegzaubern, aber hormonell sind wir Menschen so unterschiedlich und da ist die Forschung auch gar nicht so entwickelt, weil man eben sehr früh in dieses binäre System sich sozusagen reingedacht hat, in nur Mann und Frau. Ja. Aber was unsere Gehirnstrukturen angeht und unsere Hormone, sind wir so vielfältiger und da ist schon ganz viel erforscht, aber da ist auch noch ganz viel Bedarf, das noch weiter zu erforschen. Und ich glaube, dass Leute sagen, dass sie nicht binär sind, das ist einfach nur ein Spiegel davon, wie von dieser Diversität unserer Menschheit einfach. Deswegen bitte mehr Verständnis für unsere Diversität.
Du hast bei Queer Eye Germany mitgemacht. Das wird wahrscheinlich ein sehr großes Medienecho mit sich gebracht haben. Wie kam deine Teilnahme zustande eigentlich? Also wie hat man dich gefunden? Wie hat man dich gecastet?
Tatsächlich hat die Produktionsfirma mich irgendwie gefunden im Netz, weil ich habe ja auch eine Geschichte, ne? Also ich habe ja schon damals in Teenagerjahren viel im TV gemacht und mit der Presse, später dann im Coaching-Bereich. Und dann haben die mich irgendwie gefunden und mich angeschrieben, per E-Mail erstmal. Und gesagt, hey Leni, wir haben da so ein Projekt. Und wir hatten dann auch ein Telefonat und das war total lustig, weil die hat mir das so erzählt, das Konzept und die Idee. Und ich war so, es ist also Queer Eye. Und sie so, naja, bei den Namen können wir jetzt noch nicht genau sprechen. Und dann dachte ich so, oh nee, das wird bestimmt so ein billiges Rip-Off irgendwie. Weil das ist ja leider das Problem in Deutschland ganz oft, dass sehr coole Formate so ein bisschen schlecht übernommen werden. Und als sie dann aber offen darüber sprechen konnten, dass es wirklich das Original ist, Queer Eye kommt nach Deutschland, da war mir klar, okay, das wird gut produziert, da werden die Leute auch nicht lächerlich gemacht. Das war mir nämlich auch wichtig, dass ich Menschen wirklich helfe und nicht bloßstelle irgendwie im TV. Mhm. Und dann war für mich klar, okay, ich bin dabei. Und dann gab es einen Casting-Prozess erstmal in Köln. Da wurden mehrere Menschen sozusagen in verschiedenen Konstellationen zusammen gezeigt und es wurde wie so eine Art Testfolge aufgenommen, Und dann war ich eine der Glücklichen, die dann dabei sein durfte.
Wie ist das? Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du weißt, dass du als non-binäre Person Repräsentantin für ganz viele andere queere Personen bist?
Boah, Ricarda, ich weiß noch, als ich die Zusage bekommen habe, ich habe so Gänsehaut bekommen und war so dankbar auch, einfach gar nicht mal so für mich, sondern auch vielmehr für die Repräsentanz der nicht-binären Community, weil, wie gesagt, wir sind immer noch relativ unterrepräsentiert in den Medien und ich war so geil, endlich kann ich für Menschen da draußen so eine Vorbildsfunktion einnehmen und denen zeigen, dass es normal ist. Und das ist auch, das fand ich auch so schön an dem Format, unsere Identitäten werden bei Queer Eye ja gar nicht so behandelt. Wir sind einfach so selbstverständlich da. Und diese Selbstverständlichkeit versuche ich auch immer wieder auf meinem eigenen Instagram-Kanal und überall zu vermitteln. Du kannst auch als queere Person erfolgreich sein. Das ist, das waren alles nämlich Glaubenssätze, die ich früher hatte, dass ich das nicht sein kann. Und ich finde das schön, dass ich das jetzt mit meiner Reichweite auch hoffentlich anderen Menschen da draußen zeigen kann.
Ich finde Repräsentanz so wichtig. Das ist so ein Thema, mit dem ich mich wirklich sehr viel beschäftige, weil ich mich selber in vielen Bereichen als lesbische Frau nicht repräsentiert fühle. Und das ist irgendwie ist wie so eine Top 3 der Repräsentanz. Ist so, es gibt super viele schwule Männer oder doch viele schwule Männer, die im Fernsehen irgendwie funktionieren. Dann kommt lange nichts, dann kommt vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, lesbische Frauen und dann nochmal lange nichts und dann non-binäre Menschen. So würde ich das irgendwie so in meiner Weltordnung irgendwie sehen. Und das finde ich so schade, weil irgendwie ist das so ein Thema, was wirklich wichtig ist. Und viele Produktionsfirmen sehen nicht ein, außer jetzt beispielsweise bei der Produktion rund um Princess Charming, was ich sehr, sehr gut finde, dass davon viel mehr sein müsste. Es gibt in den USA deutlich mehr Formate, wo Queerness irgendwie abgebildet wird, aber für mich ist das in Deutschland irgendwie nicht ausreichend.
Ja, das kann ich zu 100% unterschreiben. Darüber habe ich tatsächlich auch mit Irina jetzt in meinem Podcast mich unterhalten, dass lesbische Frauen auch so unterrepräsentiert sind. Ich habe mal überlegt, die einzige Person, die ich für viele Jahre kannte im TV, war Hella von Sinn. Die ist natürlich großartig, ne? Tolle Frau, tolle Person. Aber sie ist auch nur ein Teil der lesbischen Community und es gibt ja so viele mehr und deswegen bin ich so happy darüber, dass es sowas wie Princess Charming gibt, aber ich finde, es sollte noch viel, viel mehr geben.
Ja, also kann ich mich nur so anschließen. Teilweise wurden Princess Charming-Folgen ja auch irgendwie in Asien irgendwie mit Untertiteln versehen und dann konsumiert wie sonst was. Und dann denke ich mir so, Leute, ganz ehrlich, wieso macht ihr da nicht mehr? Also ich sag mal so, liebe Produktionsmenschen da draußen, Leni und ich haben Bock und Zeit. Gerne für unsere Identitäten repräsentativ unterwegs zu sein.
So sieht's aus, wir sind da. Ruft uns an,
wir haben Zeit. Du warst übrigens mal eine Zeit lang in Tel Aviv und London und ich liebe Tel Aviv. Das ist meine absolute Lieblingsstadt. Wenn man mich fragen würde, welche Stadt findest du am schönsten, ist es tatsächlich Tel Aviv. Wie bist du nach Tel Aviv gekommen? Ja, mit dem Flugzeug, möglich. Aber wie kam das, dass du da gewohnt hast?
Ja, ich habe ja damals Modedesign studiert und ich habe ein Auslandssemester gemacht in Tel Aviv, weil da gibt es eine ganz coole Mode-Uni auch. Mhm. Und ich habe vorher da Urlaub gemacht und habe mich so verliebt in den Ort, weil, wie gesagt, du weißt ja auch, wie es dort ist, Stadt und Strand. Das ist so ein schöner Vibe, auch das Essen.
Kunst.
Schmeckt gut. Kunst, Kultur, Club Culture. Ja. Ist tatsächlich auch ähnlich wie Berlin, finde ich ganz interessant. Die haben auch ganz viele Berliner DJs immer da gehabt in der Zeit, wo ich da war.
Geil.
Und ach ja, wenn wir so drüber reden, vermisse ich es schon wieder. Ich muss da eigentlich mal wieder hin.
Ich komme mit. Wir wollen tatsächlich, ein paar Freunde und ich wollen zur Pride da mal hin.
Nach Tel Aviv. Geil.
Ist das?
Da war ich auch noch nie zur Pride da. Nee. Okay.
Dann,
deswegen kann ich dir da nichts sagen, aber ich weiß von FreundInnen, ich sehe auch immer wieder bei Instagram, wie es da abgeht, die Tour ist auch mega schön, die geht dann irgendwann am Strand lang und was ich auch cool finde, das könnte man in Deutschland auch mal einführen, die haben dann so eine riesige Bühne am Strand und dann promoten sozusagen einzelne Tanzgruppen und Performances ihre Clubs für den Abend mit einer eigenen Performance. Und dann kannst du als zuschauende Person sozusagen entscheiden, ah geil, das gefällt mir am besten, da gehe ich heute Abend hin.
Ja, ja geil. Ja, das habe ich cool, auch noch nie gesehen tatsächlich in Deutschland. Ich habe tatsächlich letztes Mal drüber nachgedacht, ob man mal in ein Land fahren sollte zum anlässlich des CSDs, wo es eben nicht so happy zugeht. Ich hatte dann, eine Freundin von mir hatte mal gesagt, Ricarda, lass uns doch mal nach Polen fahren. Ich so, da kam ich überhaupt nicht auf den Gedanken, dass man wirklich mal den CSD als Demonstration wieder wahrnehmen soll. Also was heißt wieder, viel stärker als Demonstration wahrnehmen sollte. Und habe mir das wirklich ernsthaft überlegt, für nächstes Jahr in ein Land zu fahren, wo es nicht so, wo der Fokus nicht so auf Party ist.
Ich finde das total schön, den Ansatz, weil ich glaube, in Deutschland vergisst man das ganz oft und schnell, dass es immer noch ein Protest ist für die Rechte.
Ja.
Und wenn es nicht für unsere Rechte in Deutschland ist, dann ist es für die queeren Rechte für andere Menschen.
Ja.
Ich war zum Beispiel auch in Istanbul dieses Jahr und ich habe auch lange damit gehadert, irgendwie in die Türkei zu reisen, auch weil ich einfach weiß, dass es in den letzten Jahren weniger queer-friendly geworden ist. Und ich habe es auch so ein bisschen gespürt und ich finde es traurig und gerade auch schade, wenn man merkt, dass es mal freier war, mal offener war. Dasselbe im Iran, ja, für Frauen. Mhm. Das Land war mal viel freier für iranische Frauen und jetzt gerade überhaupt nicht. Und natürlich gehen die Frauen auf die Straße und ich finde das so schön.
Ich auch.
Klar, es gibt Opfer und das ist total schlimm und traurig, aber auf der anderen Seite ist diese Revolution so, so wichtig.
Okay, voll. Ich war vor einiger Zeit auf einer Iran-Demo hier in Köln und haben dann auch lauthals mitgegrölt und ich dachte in dem Moment so, das hat sich ganz, ganz komisch angefühlt, dass in Iran tatsächlich Menschen auf die Straße gehen und Angst um ihr Leben haben müssen. Das ist so, das kann ich aus mir, aus meiner privilegierten Situation einfach, ich gehe da hin und sage, ich demonstriere mit, aber dass ich mir um mein Leben Gedanken machen muss, das ziehe ich gar nicht in Erwägung. Und dann denke ich mir so, es gibt auf dieser Welt, es ist wie so eine Parallelwelt, ein Regime, was so Menschen, also Frauen einfach so behandelt und denen Rechte abspricht. Und dann denke ich mir so, wir leben im Jahr 2022, wie kann das sein? Wieso habe ich mir vorher nie so viel Gedanken darüber gemacht? Das belastet mich dann total. Ja. Und dann denke ich mir so, boah, das kann nicht sein. Das geht einfach nicht.
Ich kenne das. Das ist so dieser Weltschmerz, den, glaube ich, viele von uns spüren. Und das hat auch ein bisschen was mit Social Media zu tun, weil wir natürlich viel mehr ungefiltert an Informationen kommen. Und das ist auch was Schönes, ne? Dass wir sozusagen durch Nachrichten ist es ja immer so ein bisschen gefiltert, egal wo du lebst auf der Welt. Aber durch Social Media haben wir natürlich ein direktes Sprachrohr aus diesen Ländern, was dort passiert.
Ja.
Und klar, muss man natürlich auch ein bisschen auf die eigene mentale Gesundheit schauen. Wie viel von diesen Bildern tut mir auch gut? Das habe ich bei mir auch gemerkt. So krass, wenn ich immer nur Kriegsbilder und Blutbilder, ich meine, man sieht ja total ungefilterte Dinge teilweise.
Ja.
Da muss man auch für sich selber schauen, wie viel tut mir gut und was kann ich auch proaktiv tun für diese Menschen.
Ist das ein Thema, was bei deinen, also du bist ja Work-Life-Coach und befasst dich auch mit mentaler Gesundheit. Also ist das denn dein Steckenpferd? Ist das ein Hauptthema, warum Menschen zu dir kommen, weil sie so überlastet sind von dem, was so um sie rum passiert?
Auch definitiv, ja. Also das größte Thema für die meisten Menschen, die zu mir kommen, ist, sie haben das Gefühl, dass sie zu wenig Zeit haben und sie haben das Gefühl, dass sie zu viel Stress haben.
Ja.
Und dazu kommen natürlich noch diese ganzen
Fühl ich.
Und dazu kommen noch die ganzen Themen, die äußeren Einflüsse. Ja. Und das ist sozusagen die Medienflut. Das kann Social Media sein, das kann das an Werbung sein, was wir auf der Straße alles aufnehmen, im Fernsehen. Und all diese Punkte versuche ich mit den Menschen zu behandeln. Und ich habe jetzt tatsächlich, arbeite ich gerade auch an einer Membership, weil ich schaffe das einfach nicht mehr, die 1:1 Coachings sozusagen durchzuführen.
Glaube ich, ja.
Weil es zu viele Anfragen sind und ich die nicht mehr 1:1 behandeln kann. Aber deswegen baue ich gerade so eine Art Membership-Modell auf mit Lernvideos und mit einer Anleitung, wie man selber sozusagen eine bessere, eine ausgewogenere Work-Life-Balance für sich finden kann. Und ich bin da total aufgeregt und hoffe, dass ich damit vielen Menschen helfen kann.
Voll. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was immer wichtiger wird, weil der Content nimmt man ja nicht ab. Wenn ich so überlege, wie viel Plattformen es gibt, wo 6-7 Sekunden Videos gespielt werden und ich davon gefühlt 100 pro Tag konsumieren kann, theoretisch mehrere 100, dann denke ich mir so, das Gehirn kommt ja nie zur Ruhe.
Ich bin auch voll gespannt, in welche Richtung sich dieser Trend entwickelt, weil wie du sagst, der aktuelle Trend ist 7 bis 15 Sekunden Videos. Und für mich aus Coaching-Perspektive auch total schwierig, auf Instagram Mehrwert, also ich versuche ja immer den Menschen auch Mehrwert mitzugeben.
Klar.
Und das in so kurzer Zeit zu schaffen, ist manchmal gar nicht so leicht. Aber klar, die Leute nehmen sich einfach nicht die Zeit, um sich, wie du schon gesagt hast, sich mit einem Buch auseinanderzusetzen. Das, das ist einfach gerade so der Zeitgeist, in dem wir sind. Deswegen, ich bin voll gespannt, wohin sich das in Zukunft noch so entwickelt. Ob die Videos wieder länger werden, ob man mehr liest wieder.
Ich hoffe sehr. Ich hab selber diese Ruhe nicht und habe auch das Gefühl, mein Tag hat weniger als 10 Stunden. Und davon verbringe ich viel zu viel Zeit mit irgendeinem Konsum von irgendwelchen Sachen. Aber ich glaube, man kriegt ein anderes Zeitgefühl, wenn man wieder anfängt, irgendwie Dinge zu tun, die einen beruhigen. Wie sieht die Altersstruktur aus von den Klientinnen, die du hast?
Das ist tatsächlich relativ unterschiedlich, aber ich würde so sagen, im Schnitt so ab Mitte 20 bis 40 so.
Ah,
das sind so die meisten.
Ja, okay.
Weil ich glaube, in diesem Alter, vielleicht so mit 25, 30, fängt das so langsam an, dass man sich vielleicht Gedanken auch macht, möchte ich was anders machen? Anders als wie meine Eltern sich das für mich gewünscht haben, weil das ist ja auch ganz oft so, dass wir unseren Job und unsere Karriere danach ausrichten, was andere von einem erwarten, was andere von einem wollen. Und irgendwann kommt vielleicht so ein Klickmoment, dass man sich denkt, nee, das ist es eigentlich gar nicht. Ich möchte mein Leben anders gestalten. Deswegen glaube ich, dass in dem Alter das oft kommt. Und die etwas älter sind, haben oft den Wunsch, sich beruflich neu zu orientieren.
Ja.
Und da vielleicht nochmal einen Neustart zu wagen.
Ja.
Und da brauchen auch einige natürlich so ein bisschen Hilfe, ein bisschen Motivation, sich das auch dann tatsächlich zu trauen, das zu tun.
Und was ich aus meinem Freundeskreis sehr oft höre, sind Vergleiche, dass sich Leute vergleichen sehr stark im Internet. Also warum hat derjenige das und ich nicht? Wieso wurde ich dafür nicht angefragt? Gerade so in der KünstlerInnen-Branche ist das ein riesiges Ding, dass man sagt, okay, warum wurde der dafür besetzt oder die dafür besetzt? Und das auch so richtig krass am Selbstwert kratzt. Also und sobald man irgendwie sagt, ich gehe raus aus dem Netz, befasse mich damit nicht, geht's schon deutlich besser. Aber das ist auch so ein Ding unserer Zeit, oder? Der stärkere Vergleich mit anderen.
Ja, total. Und da sich auch immer wieder darauf zu beruhen und zu sagen, ich vergleiche mich nur mit mir selbst, nur mit meiner Version von gestern und versuche eine bessere Version meiner selbst zu werden. Und das ist nicht immer leicht und ich kenne das, gerade wenn man auch mit Social Media arbeitet und im Internet, es gibt andere Menschen, die was Ähnliches machen wie man selbst, aber ich sag immer, es ist genug Platz für uns alle da und wenn es diese eine Chance nicht gab, dann wird es eine andere für dich geben.
Ist auch krass, was du für eine ruhige Ausstrahlung hast. Ich habe jetzt schon gemerkt, dass ich deutlich ruhiger geworden bin als zu Beginn, weil ich lass mich immer sehr schnell auf Menschen ein, so in meinen Gesprächen hier bei Busenfreundin, und manche Leute pushen mich hoch, weil sie mir dann was zuspielen und manche Leute sind ruhiger in sich selbst und das merke ich und wird dann auch ruhiger. Das ist total krass. Bei dir merke ich das auch langsam, dass ich jetzt so runterfahre. Also nicht im negativen Sinne, sondern im positiven.
Ja. Ja,
ich glaube, das muss
Zen-Modus angekommen.
Das muss auch, glaube ich, so bei einem Coach sein. Also du machst das ja wahrscheinlich dann virtuell, wenn du auf Mallorca bist, oder auch face-to-face?
Genau, virtuell. Hauptsächlich.
Das heißt,
ich hatte jetzt so einen Retreat mit einem bekannten deutschen Magazin zusammen und das war auch total schön, die Leute mal auch in live zu sehen, mal in Persona, aber hauptsächlich mache ich das tatsächlich virtuell, obwohl sich ja die Location Mallorca auch echt anbietet für coole Retreats.
Ja.
Und ich habe mir dann auch gedacht, also ich habe das jetzt im Rahmen von einer anderen Organisation gemacht, aber ich dachte mir, eigentlich wäre das auch mal eine coole Idee, die Leute, die ich eh schon coache, mal selber einzuladen zu so einem Retreat hier auf einer Finca, oder?
Voll.
Was meinst du?
Total. Kann ich nur empfehlen. Ich war ja mit, ich glaube, 9 anderen Flinter-Personen im Urlaub auf Mallorca. Und da haben wir eine Finca gemietet. Wir haben es Flinter-Finca genannt.
Geil.
Und das haben wir vorletztes Jahr auch gemacht. Das war so eine schöne Atmosphäre. Und ich glaube, wenn du Menschen hast, die du fühlst, mit denen du arbeitest und die du auch so ein bisschen kennst und die auch dich kennen und das lieben, was du tust, ist das, glaube ich, so ein schönes Miteinander. Also ich glaube, das würde ist für alle Menschen, die dabei sind, ein großer Gewinn. Ist natürlich eine Orga-Sache, klar. Aber ich bin für sowas immer zu haben. Ich hatte auch tatsächlich mal überlegt, ob man ob man so Urlaube für Flinterpersonen mal organisiert. Weil ich mir denke, es gibt nichts dazu. Es gibt gar nichts. Und ich weiß noch, als ich Single war, da habe ich gedacht, okay, ich mag so Online-Plattformen nicht, bin nicht so der Typ dafür. Ich würde aber gerne mal mit ganz vielen Menschen, die ich cool finde, zu denen ich irgendwie eine spezielle Bindung habe, vielleicht durch die Queerness, wegfahren und eine gute Zeit haben. Und vielleicht ergibt sich da was draus. So habe ich das gedacht. Und dann habe ich gegoogelt und ich habe nichts gefunden. Und dachte mir so, wenn es das nicht gibt, warum soll man das denn nicht vielleicht anbieten? Und darum, das schwirrt die ganze Zeit in meinem Kopf. Und Mallorca würde
das nicht. Ich finde das eine richtig coole Idee. Weil wir queeren Menschen oder Flinter-Personen machen sich ja nochmal ganz andere Gedanken.
Total.
Zur Auswahl des Reiseziels. Erstmal ist es sicher für dich.
Stimmt.
Und dann, wenn du vor Ort bist, auch so dieses Thema, wo kann ich ausgehen, was ist Flinter-friendly, das sind ja auch so Themen. Ich kriege manchmal so Nachrichten bei Instagram von Leuten, die mich fragen, was ist...
Bei mir auch.
Was ist queer-friendly, wo kann ich hingehen, weil du das ja auch, oftmals sind das ja kleine Bars und ganz versteckt und sehr, ist so so ein kleiner Betrieb, das findest du in keinem Reiseführer.
Nein.
Und auch nicht bei Google wahrscheinlich, und deswegen finde ich das eine coole Idee.
Und wir saßen auch abends immer dann beim Essen zusammen, wir haben gekocht zusammen und wir hatten Gespräche, die ich noch nie zuvor mit Leuten geführt habe. Also wir haben alle irgendwie so einen Punkt gehabt, der so richtig emotional irgendwie für die anderen war, weil jeder was für sich individuell Eigenes durchlebt hat, bis er beziehungsweise bis die Person da war, wo sie jetzt ist. Und ich glaube, das sind Momente und das sind so Momente des Miteinanders, die man so, glaube ich, nicht kriegt, wenn man nicht Leute zusammenführt.
Weil man auch außerhalb des eigenen Alltags ist und mit Menschen, die vielleicht ähnliche Geschichten haben, Ähnliches durchlebt haben. Ist total schön, dieser Austausch. Wart ihr in der Ella Bar? Das ist ja das ist eine lesbische Bar hier auf Mallorca.
Nein, aber das werden wir beim nächsten Mal definitiv tun. Es gibt ein Ella Festival auch, ne?
Genau, das machen die auch.
Ach geil.
Und die haben eigentlich, also die Gründerin, wenn ich das richtig verstanden habe, hat eigentlich auch die Pride, weil es gibt auf Mallorca noch keine richtige Pride. Es gibt einen Protest, aber die hat sozusagen eine ganze Woche geplant mit Bühnenprogrammen, mit Dragshows und allem Möglichen. Und dann wurde das aber kurz vorher abgesagt tatsächlich. Vom Bürgermeister, und ich verstehe bis heute nicht genau, was da das Problem war. Da haben angeblich irgendwelche Anmeldungen gefehlt und so, und das hat mich echt geschockt. Da dachte ich mir so, krass.
Schade.
Sich so viel Arbeit da reingesteckt, und ich hoffe, dass das nächstes Jahr stattfindet hier.
Ja, ich weiß, dass es auf Gran Canaria eine Pride gibt. Wenn die es schaffen, dann sollte das Mallorca da mit Sicherheit auch hinkriegen. Ich glaube, das möchte ich mal recherchieren. Das ist ein guter Hinweis, warum und ob das nächstes Jahr stattfindet. Weil dann sollten wir uns da sehen. Bist du das ganze Jahr über auf Mallorca, oder fliegst du hin und wieder mal, oder beziehungsweise führt es dich nach Deutschland und den Rest der Welt?
Tatsächlich bin ich eigentlich, also meine Homebase ist Mallorca.
Ja.
Ich bin eigentlich das ganze Jahr hier, gerade jetzt im Winter. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich ausgewandert bin.
Kannst du verstehen.
Aber tatsächlich berufsbedingt bin ich hin und wieder auch in Deutschland. Wenn ich für so Speaking-Geschichten angefragt werde oder TV oder so, dann bin ich immer mal wieder da.
Hammer. Ich würde mich mega freuen, wenn wir uns mal im Real Life sehen, weil es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch heute. Und das mit der Flinter-Finker, da müssen wir nochmal sprechen. Ich glaube, das ist wirklich die Idee, die hat was. Ich finde, das ist irgendwie eine schöne Sache.
Ja, ich finde das auch cool. Da müssen wir nochmal tiefer brainstormen. Da kann ich dann so ein bisschen meinen Mental Health Part zu beitragen.
Ja, vielen, vielen Dank. Bitte checkt den Podcast von Leni unbedingt, der sich nennt Grow and Flow. Da war meine bessere Hälfte auch jetzt kürzlich zu Gast, Irina Schlauch. Den höre ich mir sehr, sehr gerne an. Nicht nur den, sondern alle anderen weiteren Episoden auch. Bin ich sehr gespannt. Und und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Leni, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Danke dir, es hat echt Spaß gemacht und war voll inspirierend. Ich bin jetzt auch irgendwie voller Ideen.
Dito, und wir sehen uns ganz spätestens auf Mallorca in der Flinterfinca.
So sieht's aus. Bis ganz bald.
Mach's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram busenfreundin_podcast.